Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia. Und
guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Diana.
Guten Morgen.
Heute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue, haben wir einen Stargast. Und zwar dieses Mal ein richtiger Star.
Ah, Hilfe.
Gunda, nicht, dass du kein Star wärst, aber die haben dieses Mal jemanden, den vielleicht noch viele andere Menschen kennen. Ihr glaubt nicht, was das mir bedeutet, weil wir haben Diana Eichhorn zu Gast. Ich sag nur Hund, Katze, Maus. Ich habe diese Sendung immer geguckt. Wer mich kennt, ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber das kenne ich. Und dass ich jemals die Frau kennenlerne, die Hund, Katze, Maus gemacht hat und mit Frettchen gespielt hat, Ratten gespielt hat, weiß der Geier, welchen Tieren gespielt hat, da freue ich mich so wahnsinnig, und ich wusste das schon länger, dass die Diana kommt, und ich fiebere schon seit ungefähr 39 Podcasts drauf hin. Heute ist Jubiläum Nummer 40 und heute ist sie da. Liebe Diana.
Anke, was für eine Einführung. Jetzt habe ich Herzklopfen, weil du mich auf so einen hohen Sockel stellst.
Ja, ich habe auch Herzklopfen.
Für diese herzliche Ankündigung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns ganz, ganz wahnsinnig, und ich freue mich auch. Heute geht's nicht um Kinder, heute geht's um Tiere. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, Tiere mein Leben. Kinder auch, aber Tiere ein bisschen mehr fast noch. Jetzt.
Ich frage mich gerade so, Moment, kann ich jetzt frühstücken
gehen? Du kannst frühstücken gehen. Du, mach dir ganz entspannt Palatschinken, lass dir Zeit.
Nein, ich meine, was wir alle drei ja auf jeden Fall schon mal gemeinsam haben, wir haben ja alle drei Hunde. Also wir haben ja alle drei Tiere.
Ja, mein Tudli, genau.
Claudia und ich haben auf jeden Fall auch Kinder. Und ja, bei dir weiß ich das gar nicht, Anke, hast du auch Kinder?
Ich habe zwei Stiefsöhne, Bonussöhne.
Also du kennst dich auch aus mit Kindern. Also wir haben zwei Gemeinsamkeiten, Kinder und Tiere.
Haha. Haben wir aber heute, bleiben wir bei Tieren, Diana. Wir bleiben heute bei Tieren. Und ich habe heute zum allerersten Mal Fragen aufgeschrieben, weil ich will nichts vergessen. Und wenn ich nervös bin, vergesse ich Dinge. Heute bin ich nervös.
Ach Quatsch.
Doch, natürlich. Jetzt erzähl doch mal, wie bist denn du zu Hund, Katze, Maus gekommen? Magst du Tiere? Sind die schon immer in deinen... Also eigentlich nicht, aber sie hatten keinen anderen Platz frei. Bei schöner Wohnen wollte sie nicht mitmachen. Oder wie heißt es, wo man den Leuten die Häuser ausräumt?
Das, keine Ahnung.
Ja, muss ja auch nicht sein. Nein, aber wie bist du zu Tieren gekommen, wie zu dieser Sendung? Was sind Tiere? Was bedeuten die in deinem Leben?
Also, ich fange erstmal mit der ersten Frage an, wie ich zu Hund, Katze, Maus gekommen bin. Das war Schicksal in meinem Leben. Ich war damals schon fürs Fernsehen tätig. Ich hatte ein Gartenmagazin, aber mein Herz hat immer für die Tiere geschlagen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und ich habe mir immer gewünscht damals, dass ich Tiere suchen ein Zuhause moderieren darf. Ach, ich wollte unbedingt Tiere vermitteln. Das war mein Traum. Dann kam es aber eben ganz anders im Leben. Und dann wurde ich zu einem Casting eingeladen für ein Reisemagazin. Und bin dann in diesem Reisemagazin immer weitergekommen. Also immer eine Runde weiter, obwohl ich die ganze Zeit gedacht habe, mein Gott, ich will doch gar kein Reisemagazin moderieren. Eigentlich will ich doch was mit Tieren machen. Bei diesem Casting ging es dann in der absoluten Endrunde auf eine Insel. Und dort waren unter anderem Moderationen mit Tieren dabei, die wir machen mussten. Mit einem Pferd, mit einer Ente. Und da bin ich komplett rausgeschlagen, weil ich... A, bin ich nicht so ein Konkurrenzmensch, und ich fand das ganz schwierig mit diesen anderen Mädels, die alle viel schöner waren als ich. Ja, die waren alle so toll, und ich habe mich immer gefragt, warum bin ich immer noch hier? Ich kann das nicht, ich sehe kacke aus, also nicht kacke, aber ich bin nicht so schön. Und dann kamen diese Tiere, und ich habe in einer Tour dieses Pferd abgeknutscht während der Moderation und bin halt komplett rausgefallen. So, ich habe diese Sendung zum Glück nicht bekommen, aber Ein paar Monate später stand der Redakteur von dem Reisemagazin mit dem Redakteur für Natur und Tiere auf dem Flur im Sender.
War das Pferd auch dabei?
Nee. Also die beiden Herren standen auf dem Flur und dann sagte der Tiermensch: Mensch, wir wollen ein Tiermagazin ins Leben rufen. Wir haben immer noch keine passende Moderatorin. Hattest du bei deinem Haufen Mädels nicht eine dabei, die irgendwie mit Tieren kann?
Mhm.
Ja.
Oh, wie geil.
Ja, und dann sagte der, ach, ich habe genau die richtige für euch. So, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Dann kam der Produzent, kam zu mir, hat ein Casting mit mir gemacht im Stall, wo mein Pferd auch bei mir quasi, ich habe im Stall gewohnt. Mein Pferd hat zum Wohnzimmerfenster reingeguckt, meine Hunde waren da, meine Katze. Es war sehr schnell klar, dass ich die richtige Person bin. Und das war, ist mein Herzensprojekt gewesen. Ja. So, das
jetzt
war die erste Frage.
Dein Herzensprojekt gewesen. Warum machst du es denn nicht mehr?
Also ich habe damals nach 19 Jahren aufgehört, weil da gerade Corona losging.
Ah, okay.
Und mein Mann war voll berufstätig. Ich war viel auf Reisen. Habe das alles immer sehr gut koordiniert bekommen, auch dank Claudia, die mein allergrößten Schatz, nämlich meinen Sohn, in ihrer Obhut hatte.
Ja.
Dann stand eben im Raum, dass es Schulschließungen geben wird im Zuge von Corona. Und ich wusste, wenn ich so viel unterwegs bin, dann kann ich das nicht leisten für mein Kind. Ja, dann wäre der hier zu viel alleine. Und dann haben mein Mann und ich
Claudia
das eben...
Und Claudia so viel zu Schicksal, gell?
Ja, und dann haben mein Mann und ich das beraten und haben dann entschieden, dass ich mich für die Familie, ich habe mich nicht gegen Hund, Katze, Maus entschieden, sondern ich habe mich für die Familie entschieden, für mein Kind.
Ja.
Ja, und das war für den damaligen Zeitpunkt definitiv die richtige Entscheidung.
Also
so, ich könnte jetzt noch weiterreden. Ich stelle gerade fest, dass ich sehr viel rede. Du hattest am Anfang.
Du bist unser Gast, du sollst sehr viel reden.
Danke. Ja, ich komme jetzt auf die zweite Frage von dir zurück, nämlich wie ich überhaupt zu Tieren gekommen bin. Die sind mir in der Tat wirklich in die Wiege gelegt worden. Also ich hatte das große Glück, dass meine Mutter immer Tiere hatte und ich dadurch schon mit Tieren aufgewachsen bin, die immer alle in meinem Bett geschlafen haben. Immer. Also ich hatte ganz, ganz wenig Platz auf meinem Kopfkissen, weil da lagen dann mal einer, mal zwei Yorkshire Terrier und auch immer eine Katze. Meine Katze. Die Tiere waren für mich elementar wichtig in meiner Kindheit, weil ich war ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Meine Mutter hat sehr viel gearbeitet. Ich war ein Schlüsselkind und die Tiere waren wirklich der Anker in meinem Leben. Man kann es echt nicht anders sagen. Ich habe einen Freund gehabt. Ich habe jemanden gehabt, der immer für mich da war, dem ich alles anvertrauen konnte, bei dem ich weinen konnte, wenn ich traurig war. Und ich habe viel geweint als Kind. Mit dem ich meine Freude teilen konnte. Also es war einfach elementar. Und es hat sich so durch mein Leben durchgezogen. Also Tiere sind wirklich neben meinem Kind mein Ein und Alles.
Das kann ich so gut verstehen. Und so schön auch, dass dir die Tiere schon so jung so viel Kraft gegeben haben. Und ich sage ja, ich...
Hattest du Tiere, als du jung warst?
Ja, wir hatten auch immer Tiere. Es waren immer Hunde im Haus. Es waren allerdings immer Jagdhunde, also so ganz wohlerzogene Kadavergehorsamhunde. Die durften natürlich nicht ins Bett und nicht aufs Sofa. Wir hatten immer Vögel. Meine Hunde liegen natürlich jetzt im Bett. Ich habe die mit Wienerle ins Bett gelockt, weil die wollten nicht. Meine. Aber ich fand es so kuschelig. Wir hatten alles Mögliche. Wasserschildkröten, Vögel in allen Varianten. Okay, Reptilien hatten wir nie. Ich glaube, da wäre meine Mutter ausgezogen. Ja, also auch immer Tiere. Deswegen hat mir ja die Sendung Hund, Katze, Maus immer so gut gefallen. Weil
sehr
ich übrigens, Diana, ich fand dich total hübsch. Ich dachte mal, so will ich aussehen. So Haare will ich haben. Diesen Pony will ich haben. Das steht mir natürlich überhaupt nicht.
Den habe ich ja
es
immer noch.
So, den hat, ja. Und zum Thema Schicksal, Claudia, wer hätte denn gedacht, du hattest Dianas Sohn und wir beide lernen uns kennen und irgendwann lerne ich über dich, Diana Eichhorn, kennen. Also mir erzählt doch keiner was von, es gibt das Schicksal nicht.
Jetzt weißt du, warum sich unsere Begegnung gelohnt hat, Anke.
Das wusste ich vorher auch schon, aber jetzt weiß ich es noch ein bisschen mehr.
Aber das mit den Tieren ist wirklich total wunderschön, wenn ich da so denke. Also ich glaube, mir hätten auch Tiere wirklich sehr gut getan, so ja, in meiner Kindheit und Jugend. Bei uns war das aber immer strikt verboten, ne, keine Tiere. Und besonders in der Jugend hätte ich mir ein Tier gewünscht. Und da gab es auch eine sehr gute Bekannte, da war ich immer schon in deren Hund verliebt. Und die wurde trächtig. Und ich sah mein Glück. Und dann hat sie Welpen bekommen und für die war auch ganz klar, Claudia kriegt einen. Aber da hat sich meine Mutter quergestellt und gesagt, nein, das wäre viel zu viel Arbeit und hin und her. Und da über dieses Nein meiner Mutter bin ich heute mit 53 noch nicht drüber. Ich glaube, da muss ich mal eine Klopfsitzung bei einer Kollegin zu machen.
Ja, ich klopf dir das weg.
Das ist traurig, kann ich gut verstehen. Aber unterm Strich muss man dann leider auch sagen, es war von deiner Mutter schon auch irgendwo vernünftig, weil sie schon gesehen hat, dass das wahrscheinlich an ihr hängen bleibt. Und wenn sie nicht dafür bereit ist, dann ist es halt auch schwierig.
Ich finde, dass Eltern sich immer die Frage stellen müssen, sind wir bereit dafür, dass unser Kind einen Hund bekommt? Weil ich sehe das ja an unserem Hund, das war auch der Wunsch unserer Tochter. Und natürlich kümmert sie sich, natürlich steht sie immer auf, natürlich macht sie immer alles. Nee, wir haben gesagt, wollen wir diesen Hund? Also mein Mann und ich haben dann entschieden, wir wollen diesen Hund. Und dann haben wir den geholt. Wir hätten es nie gemacht, wenn es nur ihr Wunsch gewesen wäre.
Ich erinnere mich, ich war ungefähr 10, 11 Jahre alt, da sind wir umgezogen und mir ist auch dieser Umzug sehr schwer gefallen. Wir hatten da natürlich trotzdem Wellensittiche und alles mögliche und einen Papagei. Und ich wollte aber unbedingt einen eigenen Hund und ich glaube, ein Jahr lang meinem Vater jeden Abend einen Zettel aufs Kopfkissen gelegt. Von wegen, ein bisschen erpresst, wenn du mich liebst, dann bekomme ich einen eigenen Hund. Von wegen, es ist mir egal, was für einen, ich will nur einen Hund. Hat ungefähr ein Jahr gedauert und dann haben wir einen Dalmatiner gekriegt. Ja, aber es war schwierig. Das war genau das Thema. Also ich musste mich schon sehr, sehr, sehr viel kümmern. Ich war 10, 11, war in der Schule, meine Eltern haben viel gearbeitet. Und ich muss echt sagen, der Hund hatte die ersten 5 Jahre ein ganz gutes Leben, aber dann echt nicht mehr. Das tut mir auch heute noch leid. Wahrscheinlich bin ich deshalb jetzt
mit
meinem
Hund. Warum hatte der dann kein gutes Leben mehr?
Wir sind dann umgezogen und dann haben meine Eltern die Gastwirtschaft meiner Großeltern übernommen. Dann war irgendwie überhaupt keine Zeit mehr, mit dem Hund gescheit spazieren zu gehen.
Oh, das ist natürlich schlecht für einen Dalmatiner.
Der war von Anfang an, der war krank. Der war wahnsinnig auf mich fixiert und hat mich total verteidigt. Also es hat sich zum Beispiel, mein Bruder konnte mir nichts mehr antun. Der ist jünger und wir haben uns halt oft gekabbelt, weil ich dann den Hund auf ihn gehetzt habe. Und ich weiß noch, als der Hund tot war, kam mein Bruder und sagt, so, beginnt ein neues Leben.
Jetzt bist du dran.
Die Inka ist tot. Ja, jetzt bist du dran. Ja, aber ich kann meinen Bruder auch verstehen. Ja, also war eine schwierige Geschichte. Aber wir wollen heute nicht über meine schwierigen Geschichten reden.
Ach, sondern
ich möchte
über meine.
Von Diana Dinge erfahren. Ja, nee, deine schwierigen auch nicht. Nein, aber mich interessiert's total. Also ich erinnere mich an Szenen, Diana, wo du mal, also das war eine Sendung und da hast du mit einer Katze gespielt. Die hattest so eine Reizangel für die Katze und ich hatte sowas vorher noch nie gesehen, weil wir Katzen hatten wir nie, weil in meiner Familie Katzen eher so, naja, Katzen halt. Und irgendwann hatte ich da eine Katze. Ich habe mit der Reizangel, die Idee kam von dir. Für mich ist natürlich spannend, bei so vielen Tiersendungen und so vielen Tieren, du hast ja auch mit Vogelspinnen gekuschelt und was es alles gibt. An was kannst du dich denn noch so richtig erinnern? Was war denn so eine Geschichte vielleicht, die dich vielleicht bis heute auch berührt, weil es waren ja auch sehr berührende Geschichten dabei.
Also ich kann mich zum Glück noch an sehr viel erinnern. Und wirklich, es sind wahnsinnig viele bereichernde Momente. Für mich war das bei den Dreharbeiten immer so, ich durfte ja das machen, wo mein Herz für schlägt. Mhm. Und ich habe oft bei den Drehs, habe ich dann so gedacht, oh, und ich kriege auch noch Geld dafür.
Ja,
sehr gut, alles richtig.
Ja. Aber natürlich gibt es so Sachen, die sich so auf der Festplatte einbrennen. Mhm. Ich habe ganz viele besondere Drehs gehabt in der Zeit, als ich mit Nando schwanger war, mit meinem Sohn. Mhm. Weil die Tiere wirklich anders sind, wenn du schwanger bist. Oder also die waren wirklich anders, als ich schwanger war.
Ach, das ist ja krass.
Und ich hatte zum Beispiel, das ist mir so, also das hat sich wirklich total eingebrannt, da sind wir nach Berlin gereist und haben dort im Berliner Zoo mit Schimpansen gedreht. Das waren Aufzuchtschimpansen, da war die Mutter gestorben und der Zoodirektor damals, der die betreut hat, der sagte dann, ja, wir können auch zu denen, also ins Gehege rein, nicht ins Gehege, sondern auf diese Freifläche, das war im Sommer, aber ich muss Ihnen sagen, die haben jetzt leider das Alter erreicht, wo die anfangen zu fremdeln. Also das waren noch Youngster. Sagt er, wären sie ein paar Monate eher gekommen, dann hätte ich Ihnen sagen können, die waren so neugierig und so aufgeschlossen. Die wären auf jeden Fall zu Ihnen gekommen. Jetzt aber kann es sein, dass wir die nur im Hintergrund haben, während wir über diese Tiere sprechen. Nur, dass Sie da schon mal Bescheid wissen. So, und ich war zu der Zeit schon so schwanger, ich hatte schon eine ordentliche Kugel. Und wir sind halt alle drauf und diese beiden Schimpansen-Youngster sehen mich und kommen angelaufen und dann bin ich die den ganzen Dreh lang nicht mehr losgeworden. Die haben alle beide an mir geklebt und mit mir gekuschelt. Oh. Ich krieg schon wieder Gänsehaut und Pipi in den Augen.
Ich bin also so ein bisschen neidig gerade, ja, aber es ist ein netter Neid, es ist der nette Neid.
Ja, ja, ich kann es verstehen. Also ich habe wirklich, ich habe Tierbegegnungen gehabt, die alle so wunderbar waren. Ja. Oder auch, als ich mit meinem Pferd Wapiti gedreht habe, der hat ja in einer Herde gelebt, auch als ich schwanger war. Der hat dann aufgepasst während des Drehs, dass die Pferde, die so ein bisschen frecher waren und auch schon mal so ein bisschen gekniffen haben oder so, dass die gar nicht zu mir kommen konnten. Und das hat er vorher nie gemacht. Also die merken das schon.
Spannend. Echt spannend. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, von wegen, dass es meiner lieben Inka, dass die nicht immer ein tolles, also mit einem tollen Leben, gell, Leute, meine ich ein anbetungswürdiges Hundeleben. Also dieser Hund wurde nie gequält oder so irgendwas, um Gottes Willen. Nur, also mein Anspruch an meine Tiere war immer, ich möchte in jeder Sekunde mit ihnen tauschen können. Und es müsste mir dann richtig gut gehen. Das ist der Anspruch für mich an Tierhaltung.
Oh, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Satz, ja.
Das ist so. Das, also daran, da so lebe ich auch. Also die Claudia, du hast gerade gesagt von wegen, du hast dich für Familie entschieden. Die Claudia hat in einem anderen Podcast auch schon gesagt, sie ist nachts putzen gegangen, damit sie sich um ihre Kinder entsprechend kümmern kann. Mein Gott. Es ist früh morgens, ihr lieben Leute, nicht alle Hirnzellen sind wach. Bei mir ist es mit den Tieren einfach so. Ich richte mein komplettes Leben oder wir richten unser komplettes Leben so danach aus, dass die Tiere das maximal geniale Leben haben.
Sehr schön.
Ja, und das bringt mich aber zur nächsten Frage, nämlich wie gehst denn du damit um, wenn du siehst zum Beispiel oder wenn du mitkriegst oder was, wo würdest du denn vielleicht auch Grenzen ziehen, wenn es um Haustiere geht? Also ich rede jetzt von so Sachen wie zum Beispiel, wir haben hier einen großen Garten und ich denke die ganze Zeit schon, oh, ich würde am liebsten jeden, so ein Hundehospiz, weißt du, so jeden Hund irgendwie über 12 Jahre, die dürfen dann bei mir sein, haben ein schönes Leben. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich es tun würde, so 20 Hunde hier. Die Größe der Garten wird's machen, aber der Vermieter nicht. Wie gut vom Vermieter?
Du meinst, der Vermieter schützt dich davor, dass du Animal Hoarding betreibst?
Ja, genau. Ja, das, ich glaube, aber ich wäre genau der Mensch, wo ich mir denke, so, das ist so wahnsinnig wichtig für mich. Mir tun die Tiere so wahnsinnig leid, wenn die dann so in den Tierheimen so sitzen und gucken so. Und ich habe 2 Hunde aus dem Tierschutz. Aber jetzt erzähl du bist doch der Gast, jetzt rede ich schon wieder.
Ja, ich habe noch gar nicht so genau verstanden, was ich wozu sagen soll.
Du sollst sagen, was ist denn für dich, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung für den Tierschutz, gerade wenn es um Haustiere geht?
Also, um auf das einzugehen, was du eingangs gesagt hast, ist, dass man immer im Auge behält, was kann ich tatsächlich leisten? Du sagst jetzt, dein Vermieter hat dich geschützt. Wenn der das jetzt nicht tun würde und du würdest anfangen, Hunde aufzunehmen, weil du Mitleid mit ihnen hast und ihnen dann aufgrund der Vielzahl oder der Anzahl der Hunde gar nicht mehr gerecht werden kannst oder vielleicht sogar in eine finanzielle Notlage gerätst, weil so viele Hunde, besonders wenn sie alt sind, sind ja auch pflegeintensiv, auch was teilweise Medikamente, Arztbesuche und betrifft, dass man dann eben in eine Schieflage kommt und gar nicht mehr diesen Tieren, die man alle aufgenommen hat, denen man helfen möchte, gar nicht mehr helfen kann. Ja, und dann den Tieren wieder keinen Gefallen tut, ja, weil es denen dann vielleicht schlecht geht. Also das ist ein Aspekt. Grundsätzlich, wenn ich jetzt mal über Tierschutz an sich spreche, die größte Herausforderung für mich, die ich gerade sehe, was Tierschutz in Deutschland betrifft, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ist wirklich die Kostenexplosion, die gerade zurzeit herrscht. Und das trifft sowohl die Tierheime, die ja eigentlich dafür da sind, Tieren in Not zu helfen. Und das trifft aber auch genauso gut Privatmenschen, die, auch wenn sie nur einen Hund haben oder eine Katze, in finanzielle Notlage geraten, weil die Kosten so wahnsinnig explodiert sind. Das ist wirklich ein wahnsinnig großes Thema im Moment, sowohl für die Tierheime wie auch für die Privatpersonen.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist natürlich auch, Claudia, du hast ja auch einen Hund. Und das ist schon ein Ding, wenn du Medikamente brauchst, wenn du zum Tierarzt musst. Und wenn jetzt das Geld nicht da ist, dann denke ich mal, dass vielleicht da der Menschen sich auch gegen einen Arztbesuch zum Beispiel entscheiden.
Obwohl vielleicht eine Intervention möglich wäre, aber die so kostenintensiv ist, dass man sich die schlichtweg nicht leisten kann. Und das ist ja sowohl für den Halter als natürlich auch für das Tier nicht zuträglich.
Was auch ein Problem ist, ist, dass eben aufgrund dieser Kostenexplosion, die wir ja in allen Lebensbereichen haben im Moment, das ist ja nicht nur, dass Tierarztkosten gestiegen sind, die Futterkosten sind gestiegen, dass auch viele alte Hunde oder viele alte Tiere, die halt viel mehr Betreuung brauchen und Medikamente brauchen, mehr Arztbesuche, ja, je nachdem, was sie halt für ein Krankheitsbild entwickeln, wenn sie älter werden, dann im Tierheim abgegeben werden müssen oder werden.
Ach ja, stimmt.
Weil die Halter das nicht mehr leisten können. Und das bringt die Tierheime noch mehr in Schieflage. Also das ist schon, das ist echt übel. Das ist wirklich übel.
Furchtbar. Wenn du das erzählst, da könnte ich auf Knopfdruck los weinen. Das ist so schlimm, wenn ich mir vorstelle, du hast ein Leben mit deinen, also ein ganzes Hundeleben, deinen Hund, und dann kannst du dir im Alter die Behandlung nicht leisten und musst deinen Hund ins Tierheim geben. Nicht, dass Tierheime schlecht wären, um Gottes Willen, aber weggeben. Oh mein Gott, ich habe einen alten Hund. Also der Gedanke, dass der auch nur 5 Minuten, also wenn ich bin auch viel auf Reisen, also ich reiß nicht gern weg, weil ich mir die ganze Zeit denke, so, oh, meine Babys, ich will wieder nach Hause.
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ja Tiere eben auch aus Kostengründen, sprich Arztkosten, wenn sie älter werden, wenn jetzt vielleicht irgendwie, manchmal sind ja auch Kniebehandlungen nötig oder Rücken oder Hüfte, was ja, das hat ja, es verändert vielleicht die Lebensqualität, aber man kann durchaus damit leben und es wäre gut behandelbar, dass das Menschen sich nicht leisten können und dann die Hunde ins Tierheim geben. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, furchtbar.
Aber natürlich, klar.
Ja, klar. Ja, und ich meine, also wir haben eine Operationsversicherung für die Hunde, wenn mal irgendwas Großes kommt.
Das ist sehr weise in der heutigen Zeit, so eine Versicherung abzuschließen.
Gerade was die Claudia, was du gerade sagst, Claudia, ne? Ich meine, so eine Hüft-OP bei einem Hund, ich schätze, du bist mit ein paar tausend Euro dabei.
Also ich habe ja selber auch alte Tiere. Und also was die an Tierarztkosten verschlingen, das ist wirklich, das geht in die Tausende. Ja, hier eine Blutuntersuchung, da ein Medikament. Ja. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Ja. Und damals, als ich die angeschafft habe, gab es das mit einer Tierversicherung, OP-Versicherung, das gab es alles noch nicht. Der Smudo ist jetzt auch schon 19 Jahre alt.
Ja.
Hätte ich auch abschließen sollen. Aber gut, habe ich nicht. Gut, ich kann es mir leisten, aber ich muss auch sagen, es tut mir weh. weil es ja wirklich viel
ja
ist.
Ja.
Ich meine, wer soll das, welcher Normalverdiener mit einer Familie, die er noch ernähren muss, kann sich das alles leisten? Ja, weil es ist ja alles teurer geworden. Nicht nur die Tierhaltung ist teurer geworden, sondern das ganze Leben ist ja so exorbitant explodiert. Ja.
Ich habe das vor kurzem in ganz nahen Bekanntenkreis mitgekriegt. Die hatten einen recht jungen Hund, der war 5 Jahre alt, der wurde auf einmal krank. Den Berner Sennen. Und mein Gott, waren die, das war ein ganz, ganz langer Leidensweg, ganz schlimm mit 1000 verschiedenen Therapien. Sie haben alles versucht, sie haben alles gezahlt. Da sind die Einkünfte, die sind 2 vollarbeitende Menschen, aber trotzdem in Berufen, wo man die Einnahmen überschauen kann. Die sind auch bis zum Limit gegangen, ja. Und leider ging es nicht gut. Das ist natürlich, das ist der Wahnsinn. Also ich kann das sogar verstehen, wenn dann jemand sagt, ich kann nicht, aber ich kann mir diesen Schmerz, dein Tier wegzugeben, weil du es nicht bezahlen kannst. Oh mein Gott. Also ich kann mir gerade wenig Schlimmeres vorstellen.
Doch, schlimmer geht immer, was eigentlich gar nicht lustig ist. Aber dass eben auch Tierarztbesuche vermieden werden, weil es so teuer ist. Und man da hofft, das kriege ich vielleicht schon selber hin. Gerade Katzen leiden wirklich still. Also Katzen sind wirklich Meister darin, ihre Schmerzen für sich auszutragen. Ja. Und du musst eine Katze schon sehr gut lesen und dich informieren. Wie sieht eine Katze denn aus, wenn sie Schmerzen hat? Weil wenn du einfach nur so drüber hinweg guckst, du es gar nicht mitbekommst.
Ja.
Ich glaube, dass sehr viele Tiere auch still leiden deswegen.
Und da denke ich gerade an unsere Lucy, erinnerst du dich, Diana? Die Katze, die wir aus Kroatien hier hatten.
Ich erinnere mich.
Die war ja wirklich, und die kannten wir ja noch nicht so gut. Die ist die haben wir aus dem Tierschutz in Kroatien und haben die als gesunde Katze bekommen. Also offiziell wäre sie gesund gewesen, aber die kann nicht gesund gewesen sein, weil die halt diese schlimme Katzenkrankheit hatte, wo... Und ich kannte sie halt noch nicht so gut. Und da war es auch so, dass du, Diana, mir gesagt hat, schaut da noch mal genau hin, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und da gab es auch, ihr war auch leider überhaupt nicht mehr zu helfen. Da waren wir froh trotzdem, dass wir sie hier hatten, dass sie nicht irgendwie alleine in Kroatien irgendwo gestorben ist, sondern wir sie ja hier auch begleiten konnten, zumindest auch Schmerzmedikation.
Und die wäre ja auch wirklich elendig zugrunde gegangen.
Ja, das meine ich, genau. Also da waren wir froh, dass wir das, also letztendlich für die Katze froh, dass wir sie hier hatten und wir ihr hier die ärztliche Begleitung bis dann in ihren Tod ermöglichen konnten. Aber ich weiß, wie es, also ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt, außer dass sie so die Zunge immer so ein Stück draußen hatte. Aber da ich mich mit Katzen halt auch nicht so gut auskenne, war das jetzt für mich nicht so, naja, ist halt so.
Schönheitsfehler.
Ja, so ein Schönheitsfehler, aber dass die so arg gelitten hat, weil die hat sich nachher auch nur noch versteckt unterm Bett in die letzte Ecke, wenn man irgendwie an sie ran wollte, obwohl sie sehr kuschelig war, hat sie sich, also wurde sie richtig aggressiv, weil sie ja unfassbare Schmerzen hatte. Also da hat mir auch eine Nachbarin geholfen, sie einzufangen und wir sind dann auch sofort zur Tierärztin und die hat dann entsprechende weitere Sachen, erstmal eine Schmerzmedikation ihr gegeben, damit die auch wieder zu sich kommt und dann konnten wir noch andere Dinge machen.
Ah, Wahnsinn, ja. Ja, ich glaube, wir haben hier auch schon eine besondere Art, mit Tieren umzugehen. Das ist ja auch nicht überall so.
Ja, das stimmt, definitiv. Also da ist ja selbst das europäische Ausland schon so, dass es anders ist als in Deutschland. Und wenn wir da noch weitergehen, da sind die Verhältnisse ja nochmal ganz anders.
Also es gibt Menschen in meinem Leben, die sagen zum Beispiel von wegen, du, vergiss nicht, es ist kein Kind, gell? Es ist ein Hund, es ist immer noch ein Hund. Und weil ich, naja, ich kümmere mich halt schon sehr, sehr, sehr um unsere Hunde. Und Diana, was glaubst du denn, vermenschlichen wir Tiere zu sehr?
Ja, das Vermenschlichen kann ein Problem sein. Nichtsdestotrotz, wenn ein Tier in die Familie kommt und jeden Tag an deiner Seite ist, dann ist es einfach auch ein vollwertiges Familienmitglied. Dann hat man eine wahnsinnig enge Bindung. Also für mich war oder ist die Bindung zu meinen Tieren auch immer so eng wie zu meinem Kind. Insofern sind meine, und ich sag auch, das muss ich jetzt echt, also ich meine, gut, das wissen die Hund-Katze-Maus-Zuschauer sowieso, weil wenn ich mit meinen Tieren drehe, dann sage ich dann auch so Sachen wie, oh, da ist die Mutti aber stolz auf dich.
Ja, natürlich.
Ja, also es sind schon auch meine Kinder. Das sind, ja. Weil ich habe ja Verantwortung für sie und sie bleiben ja, anders als ein Kind, das irgendwann erwachsen wird, immer mehr Verantwortung übernehmen kann, ne, was du dann irgendwann eigentlich nur noch begleitest, bleibt ein Tier immer ein Kind, was zu 100% abhängig ist von dir.
Und meine Worte.
Ja.
Ja, ich sag immer, von wegen, ich bin doch das ganze Leben lang. Dieser Hund ist mir, oder bleibt sein ganzes Leben lang, ist er nur bei mir und ist von meiner Gunst abhängig.
Genau, der ist dir vollkommen ausgeliefert. Ja. Absolut.
Ja, genau.
Also das ist ein Aspekt der Vermenschlichung, aber es gibt noch einen anderen Aspekt, dass Menschen, oder ich gehe jetzt mal einfach nur über Hunde, dass Hundehalter dazu neigen, das Verhalten ihres Tieres zu vermenschlichen oder menschliche Verhaltensweisen in das Verhalten des Hundes rein zu interpretieren. Ich komme nach Hause, der Hund hat auf den Teppich gepinkelt und ich fange an zu schimpfen. Der Hund geht in eine Vermeidungshaltung, klemmt den Schwanz ein, schaut von unten nach oben, legt die Ohren flach. Und für den Mensch, aus menschlicher Sicht, ist klar, boah, der hat jetzt voll das schlechte Gewissen. Der weiß genau, was er hier für eine Scheiße produziert hat. Das ist aber gar nicht so. Der Hund spiegelt eigentlich nur wieder, was der Mensch für eine Aggression, für Signale aussendet. Ja?
Ja.
Und dann geht der Hund in die Vermeidungshaltung. Und das ist eine Form von Vermenschlichung, die fürs Tier ungesund ist. Weil ich muss eben gucken, warum reagiert mein Hund so oder so? Warum hat er auf den Teppich gepinkelt? Ja, vielleicht habe ich ihn einfach zu lange alleine gelassen. Oder vielleicht habe ich einen Welpen und habe nicht darüber nachgedacht, dass der nach dem Füttern sofort raus muss, weil er einfach noch nicht halten kann. Oder ich habe vergessen, ihn noch mal rauszulassen, bevor ich selber einkaufen gehe. Und er hatte einfach die Blase voll und hat in seiner Verzweiflung auf den Teppich gepinkelt.
Ja.
Aber sich dann das da so einfach zu machen und das aus menschlicher Sicht, der hat jetzt da hingepinkelt, der hat ja voll das schlechte Gewissen, das hat er doch mit Absicht gemacht, weil ich ihn allein gelassen habe. So.
Nein, auch der Hund hat einen guten Grund. Das gilt nicht nur für Menschen, das gilt eben auch für Hunde oder für alle Tiere, dass nicht der böse Wille, der dahinter steht, was ja auch ein Hund kognitiv wahrscheinlich gar nicht kann, dass er sich überlegt, was muss ich jetzt wie machen, damit ich meinen Menschen am besten aufrege, sondern es immer einen guten Grund dahinter gibt.
Also das größte Problem zum Thema Vermenschlichung ist einfach, dass man es sich dann als Halter, als Tierhalter, sei es eine Katze oder ein Hund oder was auch immer, zu einfach macht, wenn man die menschlichen Maßstäbe und die menschlichen Verhaltensweisen zugrunde legt, weil es macht ja auch ein bisschen Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Warum reagiert ein Hund, wie er reagiert? Warum legt eine Katze Verhaltensweisen an den Tag, die sie an den Tag legt? Einfach sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was hat das Tier für Verhaltensweisen? Was ist da arttypisch, was da passiert?
Total wichtig, dass du das sagst, weil da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wie auch wir bei den Kindern immer an den Punkt kommen. Ich brauche halt gewisse. Naja, wir brauchen halt einfach auch Wissen. Wir brauchen Wissen, was können Kinder in welchem Alter können und was nicht. Und was kann Hund, Katze, Maus in welchem Alter oder überhaupt auch können und was nicht.
Ja, und ich muss darauf achten, wie stehe ich? Und wie kann ich dieses Tier begleiten, damit auch das, also hier muss auch ich wieder sicher stehen und wissen, wie kann ich dieses Tier adäquat begleiten, damit es vielleicht auch dieses Verhalten nicht mehr zeigen muss. Da haben wir wieder.
Ja, dieser Punkt Wissen ist eigentlich immer das alles Entscheidende und eben auch, wenn man ein Kind hat. Ich habe das ja selber gemerkt. Mein Sohn war früher sehr willensstark, emotional geladen. Und hat halt auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die in unserer Gesellschaft nicht gewünscht sind, wie zum Beispiel andere Kinder beißen oder den Bagger auf den Kopf hauen und so. Und wenn du dann nicht weißt, das nicht einzuordnen weißt, und ich wusste das damals nicht, ich habe gedacht, ach du grüne Neune, was passiert mit meinem Kind und warum macht der das? Und die Claudia hat mir dann da geholfen und hat das halt eingeordnet, hat gesagt, der macht es nicht, weil er böse ist. Der macht das auch nicht mit Absicht, sondern sie hat das halt in das Entwicklungsstadium des Kindes eingeordnet und mir erklärt.
Genau.
Auch wenn er dann wütend war, dass es eben nicht gegen mich gerichtet war oder dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, um mich zu ärgern, sondern dass es einfach, weil er das mit den Emotionen noch nicht so im Griff hat, weil er ja gerade erst auf der Welt ist und viele Dinge erst erlebt.
Ja, gerade wollte ich sagen, wahrscheinlich war er unter 3 Jahre alt und dann ist es halt ein ganz normales Verhalten.
Ja, und das ist auch genau das Gleiche mit den Tieren. Wenn ich nicht weiß, warum verhält sich mein Tier so und so in bestimmten Situationen, und dann es mir einfach mache und es vermenschliche und sage, oh, der hat jetzt ein schlechtes Gewissen oder der, das macht er, um mich zu ärgern.
Ja. Das ist das Beste.
Das sagen Mütter ja auch, die denken ja auch, das macht er jetzt, um mich zu ärgern. Der weiß genau, ich habe gerade Stress jetzt und jetzt wirft er sich auf den Boden und fängt an zu schreien.
Ja, das ist so Wahnsinn einfach. Mir begegnet es auch immer wieder, auch mit Menschen, die mit Kindern arbeiten, da reden wir ja auch öfter mal über Tiere. Und dann kommen auch wirklich immer noch so Argumente, gerade bei Hunden, dass man die dominieren muss, um sie zu erziehen. Und ich muss den Hund umwerfen, damit er merkt, ich bin sein Herr. Und ich denke mir jedes Mal, an welcher Stelle fangen wir denn jetzt an?
Das sind ja noch so ganz, ganz alte, ne? Also früher in der Hundeerziehung war ja wirklich auch Kadavergehorsam angesagt. Das hat sich ja zum Glück auch gewandelt.
Aber nicht unbedingt immer. Genauso wenig, wie es sich bei den Kindern gewandelt hat.
Aber da sind wir doch auch bei der Haltung. Jetzt grätsche ich mal
unfreundlich
dazwischen.
Nein.
Da sind wir ja.
Claudia, Entschuldigung. Aber ich habe gerade so ein Fest. Fühlst du dich ausgeschlossen von
mir?
Nein,
überhaupt nicht. Ich fühle mich total wohl. Also wirklich. Ich fühle mich richtig wohl mit euch hier in der Gesellschaft. Mir fällt nur gerade ein, dieses, auch da ist ja, also ich glaube, wie auch bei den Kindern, wissen die Menschen nicht oder können es vielleicht auch oder sind vielleicht noch nicht aufgeräumt genug, dass sie wissen, dass man auch liebevoll autoritär, obwohl das autoritär schon wieder nicht passt, also dass man auch liebevoll so viel Hunde, weil es so negativ behaftet ist, sowohl Hunde wie auch Kinder begleiten kann, dass man Regeln setzen kann und zwar nicht mit Macht, nicht mit ich dominiere dich, sondern mit hey, ich begleite dich, weil ich bin nämlich derjenige, der sicher steht, ich bin derjenige, der es einfach weiß, ich habe hier meine Hundeführungsverantwortung oder eben meine elterliche Verantwortung, dass ich den Rahmen gebe, den du brauchst. Und da, ich habe so viel gelernt auf meinen Spaziergängen mit dir, Diana. Du weißt, wenn Tudels irgendwas gemacht hat, wir sind am Rhein, da ist jemand, der sitzt am Wasser und der bellt ihn die ganze Zeit an. Und ich denke so, mein Gott, nervt das, wieso bellt denn der den so an? Und mir dann Diana erklärt hat, warum das so ist und ich das verstehen konnte, dass er sagt, der braucht einmal von dir das Zeichen, dass er sich da jetzt nicht kümmern braucht, dass du das schon ganz gut alleine kannst, weil er sich hier vor dich stellt. Und als ich das kapiert habe und quasi immer einen Schritt voraus war, da war ich immer einen Schritt voraus und habe halt gesagt, Tudels, reg dich nicht auf, ich habe den Mann gesehen. Wir sind total safe, du kannst ganz entspannt hier weiterlaufen und du musst dich nicht um mich kümmern.
Genau, ist nicht deine Aufgabe.
Genau, das ist nicht dein Job, das hier zu tun. Oder auch wenn er anfängt zu bellen, wenn es so dämmert, dann fürchtet er sich, glaube ich, immer ziemlich. Und dann bellt er immer alles an. Und wenn ich ihm aber die nötige Sicherheit gebe, tut er das nicht. Ne? Wenn ich das dann sehe und sage, ja, Tudels, aber es ist eine Mülltonne. Sie wird dir wahrscheinlich nichts tun. Und wenn, ich beschütze dich. Du kannst ganz entspannt hier Gassi gehen.
Ja, das ist immer so lustig, wenn du Gassi gehst mit Tudels und mich im Ohr hast.
Ja, und wenn ich dir eine Sprachnachricht mache. Ne?
Ja, genau. Tudels ist ja ein, ich würde mal sagen, ein recht autonomes Tier, der weiß schon, wo er hin will. Und wenn du ihm dann sagst, nee, Tudels, da gehen wir jetzt nicht über die Straße. Und dann muss ich immer so lachen, weil du auch so, Tudels, würdest du bitte zurückkommen? Ich bitte meine Hunde ja auch. Ich sage auch Danke. In Form von Hühnerherzchen.
Also ich habe ein Hühnerherzchen.
Ja.
Sagt der Veganer.
Ja, meine Hunde sind doch nicht vegan. Die kriegen getrocknete Hühner, die natürlich nicht. Also das
du
mache ich.
Du verzichtest, dass deine Ration kriegen die Hunde.
Also ich glaube, wenn ich anfange und ernähre die Hunde vegan, dann werde ich bald wieder Single sein und vielleicht auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht wirklich auch andere Einbußen habe. Ich habe so Menschen um mich rum, die finden ja vegan schon problematisch, aber die Tiere, nee. Nee, aber ich habe noch, mir ist noch total wichtig, ich habe 30 Jahre lang in München gewohnt, die Hunde waren auch mitten in München und jetzt lebe ich eben am Land mit Grundstück und gemietetem Riesengarten. Und ich merke, was das für einen Wahnsinnsunterschied ist, wenn man einfach mal so die Tür aufmachen kann und die Hunde können rausrennen. Das ist zu einem Hundeleben in der Stadt ein riesengroßer Unterschied. Manchmal denke ich mir, gerade im Sommer, das war einer der Gründe, warum wir umgezogen sind, weil der Asphalt so wahnsinnig heiß ist. Diana, wie denkst du denn über Hundehaltung in Großstädten? Ist es tiergerecht?
Das kommt auf den Halter an.
Und auf die Asphalttemperatur.
Ja, aber die Asphalttemperatur hast du auch, wenn du im Grünen lebst. Also die habe ich hier. Ich wohne ja wirklich am Naturschutzgebiet, am Stadtrand. Ja. Wenn die Sonne auf den Asphalt knallt, dann ist der Asphalt hier auch heiß. Gut, das wird in der Stadt wahrscheinlich schneller heiß. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, du kannst einen Hund genauso gut in der Stadt halten wie auf dem Land. Weil was viele Menschen einfach nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass ein Hund schon 14 bis 18 Stunden am Tag ruht und schläft.
Ja. Ja,
und in unserer Gesellschaft ist es teilweise so, dass die Hunde viel zu viel Input bekommen, weil die Halter meinen, oh, der langweilt sich jetzt, jetzt muss ich mit dem was spielen und jetzt muss ich dieses machen und jenes machen. Und es ist eher so, dass die Hunde oft zu viel Input bekommen.
Ja, ausgelastet. Ne? Die sagen dann immer, ich muss den Hund auslassen. Ja. Dann machen sie Agility und keine Ahnung was alles. Und man denkt sich nur, Entschuldigung, dein Hund hat Stress. Das ist doch auch wie mit den Kindern, Claudia, oder? Die kriegen ja auch die ganze Zeit irgendwie, die müssen das und das und das und das und haben irgendwie nie mal Ruhe. Oder viele Kinder haben wenig Ruhe.
Was ich noch zur Stadt sagen wollte, wenn ich jetzt einen Hund in der Stadt halte und habe aber, ich brauche dann natürlich die Zeitfenster, dass ich mit meinem Hund adäquat spazieren gehen kann. Ne?
Ja.
Und wenn ich das leisten kann, dann kann ich den Hund auch in der Stadt halten. Dann kann ich auch einen großen Hund in einer Etagenwohnung halten, wo kein Garten dabei ist.
Ja.
Ich muss halt gewährleisten, dass ich lange und oft mit ihm rausgehen kann.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich weiß noch, als wir unseren Großen, das ist ein Irish Setter aus dem Münchner Tierheim, und ich weiß noch, ich habe den gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ich bin verliebt. Und dann bin ich ins Tierheim gefahren, habe halt den Antrag gestellt, von wegen, wir würden gerne den Hund adoptieren, und dann kommt ja ein Besuch vom Tierheim. Und dann habe ich die Wohnung alles, also aufgeräumt ist bei mir sowieso immer, aber ich habe noch Hundebettchen gekauft und habe so Spielzeug rumgelegt, dass der Kontrolleur sieht, die ist nett. Und dann sagt mein Mann von wegen, Anke, never, Irish Setter, München, Zwei-Zimmer-Wohnung, lass es gut sein, das wird nix. Und ich so, ja, vielleicht aber doch, ich probier's. Und der kam rein, hat mit mir geredet und sagte, ja, spricht nichts dagegen. Das ist genau, der hat es auch gesagt, wie du. Von wegen, es geht darum, dass der Hund dementsprechend rauskommt, dass der nicht alleine ist. Und der war ja immer den ganzen Tag bei mir. Mhm. Es ging sehr gut, nur der heiße Asphalt nicht.
Heißer Asphalt ist einfach ein Problem. Besonders wenn du einen großen Hund hast, einen kleinen Hund, kannst du dann eben hochnehmen.
Ja. Da denke ich auch gerade an Nalani, wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr würdet jetzt in der vierten Etage wohnen.
Nalani ist eine Dogge. Die Menschen, die uns zuhören, wissen doch nicht, wer Nalani ist.
Vielleicht
so. Nalani ist eine, ich glaube nicht, deswegen. Nalani ist eine Dogge, Smodo ist eine Katze.
Genau. Ich will das mal einmal ganz kurz zusammenfassen, weil ich habe natürlich gerade eben auch die Themen, es geht ja immer so viel weiter, man kann ja immer so viel in die Tiefe gehen und diesen und jenen Aspekt noch dazu nehmen. Natürlich, wenn du in der Stadt in einer oder auch auf dem Land, völlig egal wo, in einer Etagenwohnung wohnst ohne Aufzug, wenn du einen großen alten Hund hast, dann sind die Treppen immer ein Problem. Das ist noch ein anderer Aspekt. Aber ich muss jetzt noch mal auf diesen Asphalt eingehen. Wenn es so heiß ist im Sommer, ganz unabhängig vom Asphalt, solltest du ja auch nicht in der Mittagshitze, nämlich dann, wenn der Asphalt so heiß ist, mit deinem Hund spazieren gehen. Das ist ja auch nicht gut für den Kreislauf. Dann geht man in den frühen Morgenstunden und spät am Abend, wenn es sich wieder abgekühlt hat, spazieren. Und dann hat sich das mit dem heißen Asphalt auch erübrigt.
Darum gehen wir in Kroatien auch immer nach 19 Uhr.
Ja, oder halt ganz früh morgens, weil in Kroatien, ja, da ist der Asphalt immer heiß im Sommer. Ja.
Ja. Ja gut, ich gehe sowieso sehr gern sehr früh mit den Hunden, weil dann ist es halt auch, das war auch in München schon so, da sind einfach nicht viele Menschen unterwegs. Da ist man halt morgens, keine Ahnung, zu nur 20 an der Isar statt 120 Leute. Und im Wald genauso, ja.
Das ist einfach schöner, wenn man so geht. Also ich finde es persönlich schöner, wenn nicht so viele Menschen draußen sind. Aber es gibt ja auch Leute, die mögen das, wenn viele unterwegs sind, damit der Hund möglichst viele Hundebegegnungen irgendwo hat. Aber das ist ja auch immer so ein Thema.
Auch spannend. Oh ja, das ist auch, da darf ich, springe ich mit drauf. Das kenne ich auch, das Thema Hundebegegnung, vor allem im Großen.
Und da kommt es ja auch wieder drauf an, wie ist der Besitzer? Also da geht ja auch immer der Blick, also ich merke das ja, wenn wir unterwegs sind, es geht einmal der Blick zum Hund, der wird abgecheckt, dann sieht man ja schon, was ist da so los, aber dann der zweite Blick geht immer sofort zum Besitzer. Und da habe ich auch durch dich, Diana, gut gelernt, dass die Verbindung zu den beiden eigentlich aussagt, was hat mich jetzt zu erwarten? Und wie reagiere ich auf meinen Hund? Ich meine, bei Toodles, der ist wirklich sehr tiefenentspannt, kommt auch mit allen Tieren klar, hat auch eben noch keine körperlichen Sachen, dass ich da groß drauf achten muss. Aber ich sehe das ja, wenn wir mit Nalani eben, die ein Doggenmix ist, dann spazieren gehen, dass man immer guckt, wie reagiert mein Hund? Wie reagiert eben der andere Hund? Was hat er gerade für eine Haltung? Hat er sich jetzt geduckt? Will der gleich irgendwie angelaufen kommen? Und vor allen Dingen dann aber ganz wichtig, was macht denn der Besitzer? Ist er in seinem Handy vertieft, telefoniert, achtet gar nicht auf den Hund? Ist er im Kontakt mit seinem Hund? Also da kann man ja sehr gut ablesen, was passiert gleich. Und hat der Besitzer das auch im Griff?
Ja, also seit Nalani halt alt ist und Rückenprobleme hat, ist also für mich das in der Tat so, das Spazierengehen, das war früher entspannter, weil wenn dann ein Hund angelaufen kommt und es gibt eine Spielaufforderung, dann hat Nalani mit dem gespielt und das, jetzt möchte sie immer noch teilweise, wenn ihr jemand begegnet, der ihr sympathisch ist. Und ich muss das leider immer unterbinden. Deswegen für mich ist jede Hundebegegnung, ich habe meinen Hund bei mir an der Seite und muss dann möglicherweise andere Hunde ausbremsen, weil wenn die Nalani mit dem spielen würde, dann kommt sie nicht mehr aus dem Bett, weil sie dann solche Rückenschmerzen bekommt. Also das ist schon, ja, das ist schon ein ständiges darauf achten. Aber
es ist meistens ein deutlicher Hinweis von dir nötig, dass halt Hundebesitzer wirklich auf ihre Hunde achten. Also die meisten lassen ja ihren Hund immer ganz unbedarft auf den anderen Hund zulaufen.
Ja, also manche, weil sie sagen, der tut nichts, der will nur spielen, was ja, er vielleicht genau. auch macht. Und der zweite Aspekt ist, weil sie wissen, wenn ich jetzt rufe, kommt er sowieso nicht.
Ja, ja, eben. Genau. Und es geht da auch gar nicht um den. Es geht ja auch um die Rücksichtnahme für den anderen Hund. Ne? Du holst Nalani zu dir. Die Hundebesitzer machen gar nichts und sagen immer, ja, der will nur spielen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass auch du einen guten Grund hast, warum du deinen Hund gerade bei dir hast. Und da haben auch nicht unbedingt alle den Blick für, dass das nicht bös gemeint ist oder man den anderen Hund jetzt doof findet, sondern es hat einen Grund. Also da auch wieder so diese Respektfrage, ne, wie gehe ich damit um und wie respektiere ich den Wunsch des anderen Hundehalters?
Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Einfach auch, ich bin immer so, das machst du ja auch, Anke, das hast du vorhin auch erzählt, dass du für dein Tier immer das Beste willst und dass du jederzeit mit deinem Tier tauschen wollen würdest, können wollen. Du weißt, was ich sagen will. Ne? Dass es ihm so gut bei dir geht, dass du jederzeit tauschen würdest. Und ich sage auch immer, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
Genau.
Und eben diesen gegenseitigen Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme. Also so Rücksichtnahme ist ein bisschen verloren gegangen, finde ich so, im Miteinander.
Insgesamt, ne? Also ich krieg das, also ob das jetzt dann Fahrradfahrer gegen Autofahrer oder umgedreht, dann Fahrradfahrer, Hundebesitzer und umgedreht. Das ist praktisch je nachdem, wo du, in welcher Position du dich gerade besitzt und auch welchen Charakter du hast, geht das wirklich verloren. Ich sehe das, ich kann aber auch verstehen, ich erinnere mich gerade an die Zeit, in der der Jerry noch ganz jung war. Wir haben so viel gemacht und trainiert und er ist einfach nicht gekommen. Es war Wahnsinn. Ich dachte immer, dieser Hund kommt nie. Und ich weiß noch, dass ich andere Hundebesitzer gefragt habe, wenn sie ihren Hund laufen lassen und sie rufen den zurück, kommt der dann? Weil ja, wenn ja, kann ich meinen mitlaufen lassen, dann kommt der auch mit zurück. Weil ich halt, und also der ist nie abgehauen, aber er hat halt einfach so, es ist so schön auf dieser Wiese, es ist mir egal, was die Mami sagt. Irgendwann hat es dann wunderbar funktioniert. Und ich kann das so gut verstehen. Dieses, ich rufe meinen Hund zurück, er kommt nicht. Ich habe halt damals zu den Menschen gesagt, als meiner nicht kam, von wegen, es tut mir so leid, er kommt nicht, aber ich will ihn trotzdem mal laufen lassen. Ich kann ihn nicht nur an der Leine haben. Also da war Schleppleinendreh, alles war schon gemacht. Und irgendwann, als hätten sich einen Schalter umgelegt, kam der wie eine Eins. Ja? Ich kann es verstehen. Gleichzeitig kriege ich auch mit, wenn halt mittlerweile, sage ich, wenn mein Hund halt so gar nicht kommt, dann ist es schon auch schwierig, den laufen zu lassen. Gerade auch im Wald mit einem Jagdhund, wenn dann die Rehe und so weiter.
Absolut. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wie alt ist der Jerry jetzt?
Jetzt ist er 12.
Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren und auch nochmal insbesondere durch Corona ausgelöst, es sind ja viel mehr Hundehalter unterwegs als vor Corona. Ja, weil sehr viele Menschen sich einen Hund angeschafft haben, weil sie auf einmal nicht mehr aus dem Haus durften, nicht alleine sein wollten. Also unverantwortlich, viele Hunde wurden angeschafft, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was heißt das, wenn ich die Verantwortung für so ein Tier übernehme, dann mache ich das eben nicht nur für den Moment, weil ich gerade ein Bedürfnis habe, sondern der Moment geht auch nach der Erfüllung dieses Bedürfnisses oder wenn es vielleicht nicht mehr da ist, das Bedürfnis, weil man wieder rausgehen kann, dann ist der Hund ja immer noch da und man hat immer noch für die ganzen nächsten Jahre die Verantwortung für das Tier.
Da habe ich wieder den Bogen zu den Kindern.
Du, der ist mein absoluter Trigger. Also da kann ich wirklich, da werde ich gewaltvoll. Wenn ich mitkriege, da gibt es so einen schönen Aufkleber aus England, A dog is for life, not just for Christmas.
Ja, ja.
Und da kriege ich echt zu viel, wenn ich mitkriege, ich habe jetzt Lust auf irgendein Tier, das ist auch gar nicht wichtig, ob Hund, Katze oder Maus. Und dann hole ich mir das. Und dieses Verantwortungslose von wegen, dann ist er halt mal irgendwie jeden Tag 8 Stunden allein. Egal, im Urlaub kommt er irgendwie in die Tierpension und tagsüber, wenn es dumm läuft, in die Huta. Geht gar nicht.
Auf jeden Fall, wo ich nochmal den Bogen schlagen wollte, der Halter hilflos hinterherläuft und eigentlich geht der Hund mit dem Halter spazieren. Das ist halt schon echt eher die Regel gewesen. Also ich treffe wirklich sehr viele Hundebesitzer, wo gar nichts funktioniert. Manche entschuldigen sich, manche nicht, weil es ihnen peinlich ist. Und das ist schon echt schwierig geworden.
Also ich komme da ja schon fast zu meinem scheinenden Moment, so leid es mir tut, Anke.
Ja.
Ich genau weiß, dass wir auch gerne 3 Stunden mit Diana weiter plaudern könnten.
Ja, ich habe hier noch ungefähr gefühlte 3000 Fragen. Wir sind ja noch, okay, dann kommen wir zu deinem, also mein scheinender Moment ist das, sage ich dann nach dir.
Also du kannst auch gerne, ich habe mir den notiert, ich kann dir noch gleich noch sagen. Kannst auch gerne
Nein,
wir kommen, wenn wir zum Ende des Podcasts kommen, es ist immer so, was nehmen wir so heute aus der Sendung mit an, da ist mir gerade noch mal so ein bisschen das Licht aufgegangen und zumindest Anke und ich, wir sagen uns immer unseren scheinenden Moment. Sollte dir einer einfallen, bist du herzlich eingeladen, aber das ist überhaupt gar kein Muss. Also das reicht, wenn Anke und ich vorscheinen. So. Kannst du ja mal überlegen. Aber mein scheinender Moment ist tatsächlich die Verantwortung, derer wir uns bewusst sein dürfen. Und da haben wir ja auch den Bogen zu den Kindern, dass es eben kein, jetzt bekomme ich halt da mal ein Kind oder jetzt bekomme ich halt mal einen Hund. Also egal, um welches Lebewesen man sich kümmert, dass man klar ist, alle sind unterschiedlich, alle haben einen guten Grund für ihr Verhalten. Und wenn wir uns darauf einlassen, lassen wir uns auf eine ganz spannende Zeit ein, die mit Höhen und Tiefen verbunden ist und die nicht immer leicht ist. Und wir können halt nicht, wenn es schwer wird, sagen, Nee, das habe ich gar nicht mitgebucht. Also auch da, sich vorher zu überlegen, was tue ich. Und auch wenn ich ein ganz großes Herz für Hunde habe, aber mich nicht um die kümmern kann, dann kann ich auch mein Herz anders zeigen. Dann kann ich vielleicht Tierheime unterstützen oder Menschen unterstützen, die nicht mehr so gut mit ihren Tieren und Kindern.
Es ist einfach zu ähnlich, Tiere und Kinder.
Ja, ganz genau. Es ist einfach zu ähnlich. Das ist mein scheinender Moment.
So, Anke, jetzt bin ich auf deinen gespannt.
Mein scheinender Moment ist heute ganz einfach. Mein scheinender Moment ist heute, dass wir die Diana als Besuch und als Gästin hatten. Danke, Diana.
Sehr gerne.
Wie schön.
Und ich komme gerne wieder, Anke, wenn du noch mehr Fragen hast.
Ja, habe ich.
7 Besuche mindestens.
Mindestens.
Ja, danke, ja. Danke, danke, liebe Diana.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank an dich, dass du dir frühmorgens um 7 Uhr, wir möchten das an dieser Stelle mal kurz sagen, du dir die Zeit an einem Sonntagmorgen genommen hast. Diana hat nämlich gesagt, ich richte mich gerne nach euch.
Ja,
das ist mutig.
Das ist mutig. Also für alle, die mal Gast sein möchten, Sonntagmorgen 7 Uhr.
Ja, das war jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich bin ein absoluter Frühaufsteher und für mich ist immer so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ja. Insofern macht mir nee, das...
Aber kein Veganen, ja.
Nein, ein Regenwurm.
Ein Regenwurm.
Insofern hat mir die Uhrzeit gar nichts ausgemacht. Es war sehr schön, bei euch zu sein und ich habe jetzt keinen speziellen scheinenden Moment.
Das war ein wunderschöner Schlusssatz, Diana. Danke dir.
Danke, danke.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Genau.
Shine on, liebe Claudia. Shine on, liebe Diana.
Shine on, liebe Anke.
Ja, scheint ihr beide schön für mich mit.
Danke.